Hallo und herzlich willkommen. In der letzten Woche haben wir schon über Schmerzen gesprochen, und zwar über die akuten. Heute geht's um die chronischen. Viel Spaß!
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, ich erinnere mich an viele Szenen aus frühester Kindheit, wo mein Vater mir sagte, wenn es ihm nicht so gut ging, sein Bein würde wehtun. Jetzt muss man wissen, er hatte ein Bein, nämlich links, und rechts hatte er ein Bein verloren im Krieg und trug eine Prothese. Aber das Bein, was wehtat, war immer das Bein, was nicht da war. Und es wurde auch als das Bein davon gesprochen. Das andere Bein, was also tatsächlich noch physisch vorhanden war, da wurde überhaupt nicht drüber gesprochen. Und wenn, hätte man gesagt, das andere Bein. Weil das Bein war das, was nicht da war. Und das war natürlich auch das, was diese furchtbaren Schmerzen gemacht hat. Das heißt, ich habe schon als ganz kleiner Bub sozusagen von Phantomschmerzen erfahren, konnte mir das aber damals gar nicht richtig vorstellen. Wobei ich sagen muss, fiese Schmerzen, die lang anhaltend und chronisch sind und einen quälen, kann man sich, glaube ich, als Kind sowieso nicht vorstellen. Also ich jedenfalls konnte es nicht. Es gab nur die Schmerzen im Moment und dann waren sie irgendwann wieder weg und dann hat man sie vergessen. Übrigens, das Bein hatte noch eine andere Bedeutung. Diese Prothese, die mein Vater trug, die war auch das Bein. Das hieß dann morgens, wenn er aufstehen wollte, Danny, hol mir mal das Bein. Also da sehen wir das, was wir in der letzten Woche gelernt haben, dass das Gehirn und die Verarbeitung mit Schmerzen nicht nur viel zu tun hat, sondern vielleicht alles ist, denn bei vielen Leuten tut ja was weh, was nicht da ist. Oder es juckt. Oder sie haben das Gefühl, sie haben blöd drauf gelegen. Auf etwas, was nicht mehr da ist. Das ist doch total verrückt.
Die Geschichte ist gut insofern, als dass sie einfach klar macht, dass chronische Schmerzen nicht unbedingt ein Problem vor Ort sind. Also nicht ein Problem der Schmerzrezeptoren vor Ort, an den Fingerkuppen oder wo auch immer. Sondern dass diese Schmerzen eben ganz woanders entstehen und zum Problem werden. Also zu chronischen Schmerzen werden. Ja. Und die Schmerzen deines Vaters sind ja eben nicht im Bein entstanden, was nicht mehr da war, sondern offensichtlich auf dem Weg zum Gehirn oder im Gehirn selber.
Wobei, so eine Amputation in einem Lazarett, die ist vielleicht auch nicht so super durchgeführt worden. Also ich will jetzt nicht, überhaupt nicht ausschließen, dass da noch ein paar Nervenenden irgendwo waren, die auch gereizt wurden. Ja? Also es ist entweder nur im Gehirn oder im Zusammenspiel aus Nerven und Gehirn.
Genau. Mhm. Und das ist eben das Problem bei chronischen Schmerzen. Die Ursache ist entweder schon lange nicht mehr da. Also akute Schmerzen zeigen ja irgendwo eine Verletzung, eine Veränderung, eine Entzündung, ein irgendwas. Man hat die willkürliche Grenze von 3 Monaten. Wenn Schmerzen nach 3 Monaten noch da sind, spätestens dann bezeichnet man sie als chronische Schmerzen. Mhm. Und dann ist die Ursache, also die Entzündung oder diese Dinge in der Regel ja auch nicht mehr da. Das heißt, die Ursache liegt dann woanders, sie liegt in der Verarbeitung.
Es gibt auch chronische Entzündungen, ne?
Ja, natürlich. Ja, 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 genau. Aber in der Regel ist die ursprüngliche Ursache nicht mehr da und die Schmerzen haben sich in irgendeiner Form verselbstständigt. Man spricht dann eben, wie du gesagt hast, vom Schmerzgedächtnis. Mhm. Und diese Schmerzbahnung, die kriegen wir dann nur noch schwer weg. Das ist das Problem. Chronische Schmerzen sind im Gegensatz zu akuten Schmerzen, die ein Warnhinweis sind, sind chronische Schmerzen ein eigenes Krankheitsbild. Und ein sehr verbreitetes Krankheitsbild.
Deswegen habe ich so nachgefragt. Das sind natürlich zwei doch sehr unterschiedliche Dinge. Es gibt Leute mit chronischen Schmerzen, die eine Ursache haben, die sich zum Beispiel auch nicht beheben lässt. Also wenn man zum Beispiel Krebspatient ist und der Krebs kann nicht operiert werden, dann kann man den zwar behandeln, aber dann hat man ja auch eine Ursache für Schmerzen, die immer da ist. Ja? Ja, oder es gibt eben diese Möglichkeit, dass das Gehirn sich einen Schmerz einfach gemerkt hat. Ist die Therapie, wenn man sie denn macht, wenn man sie bekommt, in beiden Fällen genau die gleiche?
Naja, wir wissen ja bei den chronischen Schmerzen in der Regel nicht, wo sie herkommen. Mhm. Man könnte es so beschreiben, dass sich die Schmerzwahrnehmungsschwelle im Gehirn verändert. Man kann sich das vielleicht wie eine Schranke vorstellen. Also es kommt ein Signal ins Gehirn und das ist einfach ein Berührungssignal. Mhm. Und wenn ein solches Signal oder auch ein anderes Signal eine gewisse Intensität überschreitet, dann wird es als Schmerz wahrgenommen. Mhm. Und die Theorie ist, dass eben diese Schranke niedriger wird, dass die Schwelle sinkt. Dass du also Dinge, die eigentlich du im gesunden Zustand als nicht schmerzhaft, sondern normal wahrnimmst, plötzlich eine Schmerzqualität bekommen. Und dass diese chronischen Schmerzen dann eben chronisch sind, weil diese Signale eben zwar immer noch niedrigschwellig sind, aber falsch verarbeitet werden. Und das ist das Problem. Und das macht eben die Behandlung auch so schwierig.
Immer noch niederschwellig, hast du gesagt. Wie genau muss ich mir das vorstellen? Also misst man die Dinger? Sind das Stromstärken oder wie genau sieht das aus?
Nein, es ist einfach so, dass ein Signal, was eigentlich funktionell gar kein Schmerzsignal sein müsste. Mhm. Weil das, was es mitteilt, einfach keine Schmerzen sind, kein bedrohlicher Zustand sind. Schmerzen ist ja Warnung. Mhm. Und dann wird ein Signal, was eigentlich gar keine Warnung sein müsste, plötzlich als Warnung fehlinterpretiert.
Aber es müsste gar kein Signal sein, oder doch? Wäre es normalerweise einfach so, sag mal so, ich habe lange Schmerzen im Fuß, meine Entzündung ist weg, mein Gehirn hat sich gemerkt, der Fuß tut weh. Ist es so, dass da immer noch irgendwie ein Schmerzsensor sagt, Schmerz, Schmerz, obwohl da nichts mehr ist? Oder ist es so, dass eigentlich ein anderer Sensor da sagen möchte, du hältst gerade deinen Fuß krumm oder dein Fuß ist eingeschlafen oder so? Macht der etwas und mein Gehirn interpretiert das falsch?
Mehr das Zweite. Das Gehirn interpretiert das Signal einfach falsch und über. Und insofern hast du dann eben chronische Schmerzen, wo eigentlich gar keine Schmerzen mehr sind oder sein sollten. Sie werden einfach falsch verstanden.
Und jetzt gibt es eine ganz tolle Möglichkeit. Man kann einfach das Gehirn entfernen und schon ist man alle Probleme. Nein, das weiß ich nicht.
Das zum Beispiel ist eine wirklich gute und definitiv erfolgversprechende Möglichkeit. Genau.
Aber jetzt mal ernsthaft, ich weiß nicht, ob ich es in der letzten Folge schon erwähnt habe, aber ich habe gehört, dass es Medikamente gibt, Antidepressiva eigentlich, die man aber in niedriger Dosierung über lange Zeit nehmen kann, mehrere Monate, um das Schmerzgedächtnis, wie ich es als Laie verstanden habe, zu resetten. Also dann werden bestimmte Reize vielleicht, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, einfach unterdrückt oder abgeschwächt und dann vergisst das Gehirn über eine längere Zeit durch diese Medikamente, dass da eigentlich mal ein Schmerz war und da nicht ein echter Anlass mehr ist, geht es dem Patienten oder der Patientin hinterher gut.
Hatten wir, glaube ich, in der letzten Sendung ja kurz erwähnt, während wir sozusagen akute Schmerzen gezielt mit eben Akutschmerzmedikamenten behandeln.
Ja, die zum Beispiel gegen eine Entzündung helfen.
Oder so, ne? Zum Beispiel.
Ja, ja, genau.
Ist es hier so, die Palette von Medikamenten, die wir geben, ist sehr viel größer. Und du hast recht, dass zum Beispiel bei chronischen Schmerzen, also zunächst einmal muss man natürlich eine saubere, hier noch mehr als bei akuten Schmerzen oder genauso, eine saubere Anamnese machen. Man muss schlicht und einfach feststellen, wo kommen die Schmerzen her, was liegt dem zugrunde. Und man muss in diesem Fall tatsächlich, und jetzt kommt ein Begriff, den Schmerzpatienten unfassbar ungern hören, man muss dann auch tatsächlich die Psyche oder die Seele oder die seelischen Belastungen mit einbeziehen. Das ist ein Problem, weil Schmerzpatienten wollen in der Regel nicht über diese Dinge reden, weil sie den Eindruck haben, man nimmt sie nicht ernst. Weil sie den Eindruck haben, dass der Arzt jetzt sagt, okay, ich habe nichts gefunden, dann machen wir ein bisschen Psychotherapie, weil der hat in Wirklichkeit nichts. Das ist nicht die Überlegung. Die Überlegung ist, dass es ein sehr komplexes Wechselspiel gibt zwischen Psyche und Körper, zwischen psychischen Problemen und körperlichen Problemen und körperlichen Schmerzen. Dass es ein Wechselspiel gibt in beide Richtungen. Dass du, wenn du durch irgendwelche Situationen seelische Belastung hast, maximalen Stress hast, Verluste hast, Trauersituationen hast, dass dadurch tatsächlich die Schmerzschwelle, wie erwähnt, sinkt und dass du dann eben wirklich chronische Schmerzen entwickelst, die du auch wirklich hast. Es ist nicht die Unterstellung, der stellt sich an.
Nee, das ist ja auch so, wenn du einen Schmerz hast, dann hast du den, nicht? Das ist ja...
Nein, genau das ist in der Praxis manchmal ein Kampf, weil tatsächlich, wenn wir nichts sehen, also du kommst mit einer Schmerzsymptomatik zu mir und ich mache einige Untersuchungen und ich sehe aber nichts. Ich sehe keine Ursache, keine erkennbare, messbare, fotografierbare, also fotografierbar heißt jetzt mit Kernspinnen oder so, fotografierbare Ursache der Schmerzen. Dann entwickelt sich häufig und zu Unrecht die Situation, dass der Patient irgendwie sich unter Rechtfertigungszwang sieht, was er nicht ist, was ein Missverständnis ist, was aber ein häufiges Missverständnis ist. Diese Wechselwirkung, also im Sinne von seelischen Belastungen, die zu Schmerzen führen, können auch umgekehrt sein, chronische Schmerzen, durch welche Ursache ursprünglich auch immer, können zur seelischen Belastung werden. Schlaflosigkeit kann eine Folge sein, die wiederum ihrerseits zu einer seelischen Belastung wird. Das heißt, diese Zusammenhänge zwischen körperlichen Symptomen und Schmerzen und psychischen oder seelischen Symptomen sind im Bereich chronischer Schmerzen sehr, sehr, sehr relevant.
Also ich bin erstaunt, dass darüber gefightet wird. Also ich weiß zum Beispiel, ein Freund von mir würde sagen, sehr, sehr wenig esoterisch, klassischer Schulmediziner, Orthopäde. Der hat zum Beispiel mal, als er bei mir nichts feststellen konnte, hat er ganz klar gesagt, du hast Schmerzen. 100%. Die kannst du auch haben, wenn ich nichts feststelle. Aber es ist eben so, ich stelle nichts fest, was ich behandeln könnte. Und das fand ich eine klare Aussage. Und deswegen habe ich gedacht, das wäre das Minimum, was man von einem Mediziner erwarten kann. Also ich komme ja eher aus der nutzlosen Ecke, Soziologie und Philosophie habe ich studiert. Und da ist es zum Beispiel so, ich weiß nicht, man spricht ja von den Qualia, ja, in der Philosophie. Ich weiß nicht, ob das was sagt. Also wenn du zum Beispiel die Farbe Rot, da kannst du jetzt sagen, ich messe deine Wellenlänge und ich sehe diese Rezeptoren, diese Kegelchen im Auge, die das kriegen. Und das kann man alles beschreiben. Aber das, was ich, wenn ich jetzt rot sehe, ich habe hier Bildschirmhintergrund, ist ein Rotton, das, was ich wirklich erlebe sozusagen innen drin, das ist das Qualium. Das kannst du nicht sozusagen auseinandernehmen, nicht mathematisch beziffern und wir beide können auch nicht sicher sein, wenn wir beide etwas Rotes angucken, ob wir es ganz genau gleich sehen. Sowieso nicht auch neurologisch, weil du ja sagst, irgendwie jedes Gehirn verdrahtet sich sozusagen so ein bisschen in Eigenregie. Ne? Und da habe ich gedacht, dass wenn ich sage, ich habe Schmerzen, dass das zumindest unstrittig ist.
Niemals würde sich ein Arzt hinstellen und sagen, du hast gar keine Schmerzen, du tust nur so.
Nee, er würde einen schönen griechischen Begriff dafür benutzen.
Dann sowieso nicht. Aber ja. Der Begriff ist übrigens in dem Zusammenhang gut. Ja, klar. Es ist etwas, von dem ich glaube, dass es in deinem Gehirn stattfindet. Du tust nicht so, sondern es ist so. Aber ich kann mit meiner Technik eben nicht eine objektive Ursache messen. Nicht im Blut, im Labor und nicht im Kernspin und wie auch immer. So.
Ja.
Wie gesagt, die Ärzte sagen ihren Patienten nicht ins Gesicht, sie haben ja gar nichts, sondern es ist dann so eine lustlose, ich weiß auch nicht, nicht mehr, der Patient fühlt sich dann häufig nicht mehr richtig ernst genommen.
Ja.
Zum Teil aber auch zu Unrecht.
Also ich meine, jetzt klar, es gibt Leute, die behaupten nur, sie haben Schmerzen wahrscheinlich, weil sie die Aufmerksamkeit brauchen. Die wird es geben. Es gibt
es gibt
von allem, sagt man da, wo du wohnst. Aber ich glaube, in der Regel ist es doch so, die Leute fühlen sich natürlich zu Unrecht ernst genommen, weil ich glaube, es wird ein sehr kleiner Prozentsatz sein von Leuten, die sagen, ich habe nichts Besseres zu tun, ich sitze so gern beim Arzt.
Zu Unrecht nicht ernst genommen.
Ja.
Fühlen sich zu Unrecht nicht ernst genommen. Ja. Das stimmt.
Nein, sie fühlen sich zu Recht nicht ernst genommen und damit geschieht ihnen Unrecht.
Genau.
So würde ich es jetzt sagen.
Ich bin einverstanden.
Okay, ja.
Aber lass es mich in einem Punkt ausweiten.
Ja.
Dieser Wunsch, dieser sehr große Wunsch bei Arzt und noch mehr beim Patient, eine Ursache für die starken und wirklich zum Teil ja wirklich lebensverändernden chronischen Schmerzen zu finden. Dieser überbordende Wunsch führt dazu, dass immer mehr Ärzte aufgesucht werden. Dass immer neue Ärzte aufgesucht werden und dass man wirklich jetzt eine Ursache, ich will eine messbare Ursache, ich will ein Bild, ich möchte das hochhalten und sagen, hier ist die Ursache.
Klar.
Ja, klar, gut, das ist verständlich und falsch.
Mhm.
Und das führt dann dazu, dass die Leute dann mit, vor allem mit Rücken oder Kopfschmerzen oder so, immer wieder in den Kernspin geschoben werden und immer mehr Bilder kriegen.
Mhm.
Und das hat den Effekt, dass allein durch diese elende Bildgebung das Ganze chronifiziert. Weil irgendwann findet man dann irgendwelche morphologischen Veränderungen. Also wenn ich dich 1000-mal in die Röhre schiebe, dann werde ich irgendwann tatsächlich, hier gibt es an der Stelle der Wirbelsäule, gibt es eine leichte Verdickung oder wie auch immer.
Mhm.
Und dann bekommst du eben ein Kernspinnbild oder ein Röntgenbild oder was auch immer. Und da ist dann ein roter Pfeil drauf, das ist dann für den Kollegen, aber du packst das Ding ja sowieso aus und guckst mal rein und dann siehst du, und jetzt hast du eine große Erleichterung, aha, da ist jetzt was. Das Problem ist aber, in dem Moment, in dem du diese Veränderung, diese vermeintliche siehst, wird die Wahrscheinlichkeit, dass du sie, die Symptomatik, die Schmerzsymptomatik verlierst, sehr klein. Weil jetzt hast du ja begriffen, dass es sich um eine anatomische Veränderung handelt. Die kannst du ja nicht wegtrainieren. Jetzt kann ich dir 1000-mal sagen, dass du Krankengymnastik brauchst. Das kriegst du nicht mehr weg, nicht durch Krankengymnastik. Das Problem ist aber, Veränderung, knöcherne Veränderung an der Wirbelsäule haben wir alle. Wenn ich jetzt einen Saal von 100 Leuten habe, vielleicht habe ich die Anekdote in der Form schon erzählt. Du guckst so. Es könnte sein,
nichts. Ich denke über meine eigenen Neurosen nach. Erzähl ich gleich. Aber erzähl mir von dem Saal mit 100 Leuten. Ja.
So, du hast einen Saal mit 100 Leuten. Und von diesen 100 Leuten haben 50 starke Rückenschmerzen. Und ich lege jetzt alle 100 ins Kernspin, in die Röhre. Wir machen eine aufwendige, teure und sehr, sehr präzise, hochauflösende Untersuchung.
Mhm.
Hochauflösend, naja. Dann werde ich, sagen wir mal, von 50 Leuten irgendwelche Veränderungen werde ich finden in der Wirbelsäule.
Mhm.
Aber diese 50 Leute mit den Veränderungen sind nicht die 50 Leute mit den Schmerzen. Ich habe keine Chance, mit diesen Bildern rauszukriegen, wer von euch in dem Saal jetzt zu den Schmerzpatienten gehört und wer nicht. Es gibt diesen Zusammenhang einfach nicht.
Ja.
Weil es Leute gibt mit einer wirklich kaputten Wirbelsäule. Also die sieht aus wie auch immer, Kraut und Rüben.
Mhm.
Die haben aber keine Symptomatik, denen geht's gut, die können sich bewegen, sie haben keine Schmerzen. Und ich habe andere Patienten, die haben eine Wirbelsäule, sieht aus wie bei einer 20-Jährigen. Die aber wirklich unter starken Rückenschmerzen leiden und es wirklich tun. Es gibt diesen Zusammenhang nicht.
Mhm.
Aber in dem Moment, in dem ich die Bilder in der Hand habe und endlich einen Pfeil sehe, in dem Moment chronifizieren sie. Ein von mir wirklich sehr geschätzter Schmerztherapeut aus dem Bergmannsaal in Bochum, einer der besten Schmerzkliniken in Deutschland, Professor Meyer, ein Zyniker, ein wunderbarer Zyniker, hat den schönen Spruch gesagt, der Grad der Chronifizierung von Schmerzen ist direkt und unmittelbar proportional zum Gewicht der Röntgenaufnahmen, die die Patienten mitbringen zur Untersuchung.
Mhm.
Und das spiegelt das Problem einfach wieder. Diese Diagnostik irgendwann ist dann auch mal gut, weil wir werden nichts finden. Und je mehr wir machen, desto chronischer werden die Schmerzen.
Das macht Sinn. Ich habe Folgendes erlebt. Also das Erste, ich habe mal wegen Rückenschmerzen, habe ich mal ein, ist es ein MRT? Ein CT? Keine Ahnung. Also ein bildgebendes Verfahren, vergessen. Ich glaube MRT. Auf jeden Fall der gesamten Wirbelsäule bekommen. Und das Erste, was der langhaarige technische Assistent dazu mir sagte, ist, oh, ja, Sie haben ja aber ein Glück. Und da habe ich gesagt, hä, wieso habe ich denn Glück? Er sagt, na gucken Sie mal hier, wie breit Ihr Nervenkanal ist. Ich sage, ja, mein breiter Nerv. Ja, aber was bedeutet das denn? Und dann hat er gesagt, naja, selbst wenn Sie einen Bandscheibenvorfall haben, das merken Sie gar nicht, weil der Nerv hat ganz viel Platz auszuweichen. Das tut dann kurz weh und dann war es das wieder. Da brauchen Sie sich gar keine Sorgen machen. Da bin ich rausgegangen, habe gedacht, ist ja super, das ist ja total gut. Und dann habe ich mir mit dem Orthopäden zusammen den Teil der Wirbelsäule irgendwie ein paar Tage später angeguckt, wo es also wehtut. Mhm. Und da haben wir was gefunden. Also ich fand da was. Ich sagte, da ist doch was. Und dann hat er gesagt, also weißt du, das ist wirklich was, das hast du vielleicht mal als Teenager gehabt. Das sieht man hier noch, aber das ist längst, da ist was gewesen, das ist längst verheilt und das kann auch solche Beschwerden nicht machen. Schmink dir das ab, da ist nichts zu sehen. Und in der Tat ist es so, ich habe die große Gnade, zweifelhafte Gnade von Überbeweglichkeit und ich kann mich also in sehr viele verschiedene Positionen bringen, sodass ich sehr verkrampfe und dass ich dann auch dolle Schmerzen habe, obwohl da eben de facto nichts ist. Ja? Und ich habe jetzt eine hervorragende Schmerztherapie. Ich lege mich auf ein warmes Moorkissen und mache ein bisschen Gymnastik und dann geht es auch. Mehr war dann nicht nötig. Aber daran habe ich gedacht und musste schmunzeln, als du beschrieben hast, dass das, was man da sieht, überhaupt nichts damit zu tun hat, was man eigentlich hat.
Aber es wird bei dir im Kopf verdrahtet. Mhm. Und diesen Zusammenhang kriegst du nicht mehr weg.
Also gut, wenn du einen harschen Orthopäden hast, der dich auch noch persönlich kennt, der sagt, ja, wehe, geh nicht dahin. Ja, genau.
Schmink dir diesen Zusammenhang einfach ab.
Ja, genau. Das war so entschieden, dass ich mir den sofort abgeschminkt habe. Ich hätte nicht gewagt zu widersprechen. Auf jeden Fall. Genau. Jetzt lass uns trotzdem nochmal über die Schmerztherapie sprechen, weil da habe ich auch verschiedene Dinge im Kopf. Also das eine ist natürlich, vor bestimmten Medikamenten haben wir Respekt. Also wir, sage ich mal, wir Nicht-Ärzte, weil alles, was in Richtung Opiate geht, kann halt stark abhängig machen und so zum Beispiel. Dann weiß ich, dass die Medikamente, die wir so normalerweise gegen Schmerzen verschrieben bekommen, dass die, wenn man sehr viel und sehr lange was nimmt, nicht gut für die Nieren sind. Bei manchen Leuten reagiert das Verdauungssystem ganz krass. Trotzdem gibt es ja Leute, die, wie ich vorhin schon gesagt habe, Krebspatienten zum Beispiel oder auch andere Leute, die einfach irgendwie eine Beschädigung haben, wo immer mal wieder was wehtut, die aus irgendwelchen Gründen der Einbau der neuen Hüfte nicht vertragen würden oder Angst davor haben und so. Die haben Schmerzen, ganz klar. Und ich habe auch gehört, dass man sagt, es macht eben nur Sinn, diese Schmerzen wirklich zu behandeln. Also man sollte Schmerzen nicht aushalten, weil dadurch dieses Phänomen des chronischen Schmerzes, des Schmerzgedächtnisses noch weiter betrieben wird. Wie geht all das zusammen und wie sollte man mit sowas umgehen, wenn man also jetzt chronische Schmerzen hat?
Also der erste Punkt ist, der schöne Spruch von früher, ein Indianer kennt keinen Schmerz, ist tatsächlich medizinisch so ziemlich der bescheuerteste Satz, der jemals in die Welt gesetzt wurde. Der ist einfach falsch. Also erstens mal kennt der Indianer den Schmerz, zweitens, so zu tun, als kennt er ihn nicht, ist sehr unklug, weil er dann ein gewisses Risiko eingeht. Also wir behandeln Schmerzen eigentlich relativ schnell und relativ konsequent, weil wir vor Chronifizierung Angst haben. Beispiel Gürtelrose. Ja. Gürtelrose ist eine Infektionskrankheit oder eine Reinfektionskrankheit. Es sind Viren, die wir sowieso im Körper haben und die, wenn wir Pech haben, das Immunsystem schwach ist, ausbrechen und dann hast du so eine halbseitige, so wie so ein halber Gürtel, der aber in der Körpermitte aufhört, hast du so Bläschen. Und das tut unangenehm weh. Mhm. Und das behandeln wir zum Beispiel sehr konsequent mit Schmerzmitteln, weil wir Angst davor haben, dass genau diese Gürtelrose sonst chronisch wird, die Schmerzen. Mhm. Und das machen wir in anderen Bereichen auch. Und damit verhindern wir, wenn wir Glück haben, dass Schmerzen chronisch werden. Es gibt eine Sache, die müssen wir einfach akzeptieren und das fällt den Patienten oft schwer, dass es eben diesen Zusammenhang zwischen Seele, Psyche und Körperlichkeit gibt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Psychotherapie empfehle oder beziehungsweise eine Verhaltenstherapie oder eine sogenannte kognitive Verhaltenstherapie, dann ist es schwierig, dem Patienten zu erklären, dass ich sie wirklich, wirklich in ihren Schmerzen ernst nehme und gerade deswegen das verschreibe. Und dass es eben nicht so eine Übersprungshandlung ist, ja, mir fällt jetzt nichts anderes mehr ein, dann machen wir das noch. Damit ich sie endlich los bin und von den Hufen habe.
Ich finde das total richtig, auch diese Aspekte vielleicht sogar mit besonderem Nachdruck anzugehen, weil natürlich alles, was man in einer Form von Psychotherapie hinbekommt, wenn das körperliche Beschwerden lindert, wunderbar, aber vor allem lindert es ja zusätzlich mindestens als Voraussetzung auch noch seelische Beschwerden, die man auf jeden Fall hat. Oder man traut sich endlich mal Dinge anzugucken, die man dringend angehen sollte, die man so verdrängt hat, dass sie eben dann somatisiert werden, heißt es, glaube ich, bei den Medizinern. Ja. trotz allem nochmal, man weiß ja, es gibt ja wunderbare körpereigene oder nahe den körpereigenen Substanzen funktionierende Sachen wie Codein zum Beispiel. Früher war das im Hustensaft drin. Hat super funktioniert. Jetzt traut man sich nicht mehr, das da reinzutun, weil die Leute dann daraus Crystal Meth kochen. Oder wenn du erstmal chronischer Schmerzpatient bist, dann kriegst du eben ein herkömmliches Schmerzmittel zusammen mit ein ganz, ganz wenig Morphium oder Oxycodon oder was auch immer. Und dann verstärken sich die gegenseitig und du nimmst von beidem relativ wenig, was den Organismus belastet. So, aber es geht dir relativ gut. Du funktionierst einigermaßen und deine Schmerzen sind weg. Das kriegt man dann aber wirklich erst, wenn man Krebs hat.
Nein.
Nee?
Nein.
Nee,
nein,
ist nicht
nein.
So? Interessant.
Nein. Man braucht einfach einen guten Schmerztherapeuten. Man braucht jemanden, der in diesem Bereich wirklich.
Und da gibt es nicht so viele, richtig?
Nee, da gibt es auch nicht so viele.
Und vor allem nicht Leute, die dann auch noch Kassenpatienten gerne sagen, ich habe gerade sehr viel Zeit, kommen Sie morgen vorbei.
Nee, also es gibt schon doch, aber die Wartezeiten sind zum Teil unerträglich lange. Also
das ist natürlich gerade für Schmerzpatienten furchtbar, oder?
Das ist so, das ist richtig und das ist beklagenswert und nicht akzeptabel. Mhm. Aber wir sind mittlerweile nicht mehr so, wie wir früher waren. Ich habe mal vor ganz, ganz langer Zeit, als ich das war mein erster relevanter Artikel, wenn ich mich richtig erinnere, als ich angefangen habe mit Journalismus, also ich kam von der Medizin, ging zum Journalismus und wieder zurück und hin und her und hin und her. Und eine der ersten Stationen war die Wochenpost in Berlin, die Ostberliner Zeitung Wochenpost. Mhm. Eine fantastische Zeitung, eine leider dann schnell von Grunand ja eingestellte, aber eine ganz tolle Zeitung. Und dort habe ich einen Artikel geschrieben über die Hemmung in Deutschland, vor allen Dingen über die Hemmung, Opioide zu verschreiben, also morphiumartige Medikamente. Mhm. Und es war so, dass ich kann mich noch an eine Tabelle erinnern, ich glaube, dass die Dänen 10 oder 12 Mal so viel Opioide verschrieben wie wir damals. Und das ist ein Skandal. Und zwar nicht deswegen, weil die Dänen alle morphiumabhängig machen würden, sondern weil wir eben viel zu wenig verschrieben haben. Das ist aber heute nicht mehr so. Diese Medikamente werden eingesetzt. Es gibt eine große Bandbreite von Medikamenten, die man einsetzen kann. Es gibt tatsächlich die von dir erwähnten Antidepressiva, die aber nicht in dem Fall wirken als Antidepressiva, sondern wirklich, wirklich als Schmerzmittel. Da steht dummerweise aber Antidepressiva drauf auf der Packung. Und es ist dann sehr schwer, Patienten davon zu überzeugen, dass man sie ernst nimmt und dass das wirklich hier ein Schmerzmittel ist. Sie wirken ausdrücklich bei chronischen Schmerzpatienten, die keine Depressionen haben, zum Beispiel. Oder man gibt eben andere Medikamente wie muskelentspannende Medikamente. Oder man gibt Lokalanästhetika. Oder man gibt eben die genannten Opioide. Man kann auch elektrische Stimulationen probieren. Es gibt einen ganzen Köcher von medikamentösen Maßnahmen, die man zur Verfügung hat, die man einfach ausprobieren muss.
Also, ich nehme zwei Dinge mit, glaube ich, aus dieser Folge. Das eine ist, es gibt für ganz, ganz viele Probleme, gibt es gute Lösungen, die in der Regel aus einer Schmerztherapie und vielleicht einer Psychotherapie zusammen funktionieren. Aber es gibt diese Möglichkeiten, aber trotzdem wir ein echt gutes Gesundheitssystem haben in Deutschland, haben wir natürlich viel zu wenig Angebote für Psychotherapie und wir haben auch viel zu wenig Angebote von Ärztinnen und Ärzten, die sich auf Schmerztherapie spezialisiert haben.
Das stimmt. Trotzdem möchte ich noch etwas hinzufügen. Mhm. Es gibt noch ein paar weitere Säulen der Schmerztherapie im chronischen Bereich. Mhm. Das eine ist Bewegung. Mhm. Wirklich Bewegung oder Sport. Früher war das so, wenn wir Schmerzpatienten hatten, haben wir Schonung verordnet. Wenn jemand irgendwas hatte, dann sollte er sich schonen. Rückenschmerzen, wie auch immer, Schonung, Schonung, Schonung. Und genau das ist falsch. Heute machen wir exakt das Gegenteil. Wir mobilisieren Leute. Unmittelbar nach Operationen werden sie mobilisiert. Ich hatte mal auf der Intensivstation die kam aus Ostpreußen, irgendwie so eine alte Dame, so eine ganz robuste alte Dame, die hüpfte am Tag nach ihrer Rückenoperation aus dem Bett. Das war sehr beeindruckend und genau richtig. Mhm. Wir mobilisieren Leute und wir fordern sie auf, Sport zu machen. Wirklich Sport zu machen. Mhm. Menschen, die sich nicht bewegen, haben ein viel, viel größeres Risiko, chronische Schmerzen zu bekommen, als Menschen, die sich bewegen oder gar Sport machen. Es geht nicht um Leistungssport. Es geht um Beweglichkeit. Und es geht auch um Bewegung passiv, also im Sinne von Yoga oder so. Es geht auch um Physiotherapie. Ich bin ja kein großer Freund von Orthopäden und ein sehr großer Bewunderer von guten Physiotherapeuten, vulgo Krankengymnasten. Weil ich glaube, dass die den menschlichen Körper extrem gut kennen, den Bewegungsapparat extrem gut kennen, Bänder, Gelenke, Muskeln sehr gut kennen. Das heißt, ich glaube, dass die Bedeutung der Physiotherapie bei den chronischen Schmerzen massiv unterschätzt wird. Dumm ist, die dürfen nur tätig werden, wenn sie eben von einem Orthopäden oder einem anderen Arzt aufgefordert werden, tätig zu werden.
Und das ist ja gerade, weil ja auch die Orthopäden sich nicht nach volleren Wertezimmern sehnen. Ist ja im Moment klar, glaube ich, gerade, da gibt es viele Ideen und Gespräche und da bewegt sich was. Und möglicherweise ist es ja bei bestimmten Problemen, die man dann hat, wenn man weiß, man hat irgendwie Schulterschmerzen, Rückenschmerzen oder so, in Zukunft auch möglich, direkt zum Physiotherapeuten zu gehen. Also das wäre, glaube ich, für viele besser.
Das wäre sehr gut, wenn es denn passieren würde. Ich würde unterm Strich einfach, ich würde nochmal in den Ring werfen, die Hauptnachricht, chronische Schmerzen sind ein überaus komplexes Geschehen. Mhm. Chronische Schmerzen sind eben, ich habe den schönen Spruch gelesen, der Rücken, der schmerzende Rücken, der chronisch schmerzende Rücken ist ein Tummelplatz der Seele. Fand ich eine originelle Formulierung, aber ist eben nicht ganz falsch. Mhm. Vordergründig, was kann man tun? Es gibt dann auch diesen Kreislauf, den immer wiederkehrenden, du hast Rückenschmerzen, jetzt verkrampfst du dich, durch das Verkrampfen werden die Rückenschmerzen noch stärker und. Also,
genau, und du bleibst im Bett, statt dich zu bewegen, weil du Schmerzen hast beim Bewegen und so.
Genau. Was tust du? Du rufst den hausärztlichen Notdienst und lässt dir eine Spritze geben. Ich hatte Patienten, das ist dann auch so, na gut, das ist jetzt nochmal ein anderes Problem, aber ich hatte Patienten, die wirklich den hausärztlichen Notdienst gerufen haben oder in die Praxis kamen, mit der Aussage, heute ist Mittwoch, ich brauche meine Spritze. Also die Diktion ist spannend, ich brauche meine Spritze. Was brauchen Sie denn für eine Spritze? Ja, eine Schmerzspritze. Ja, aber Sie können doch nicht jede Woche, doch, montags und freitags kriege ich es von meinem Hausarzt, mittwochs nachmittags hole ich es immer hier. Und das ist natürlich auch eine Katastrophe, weil da ja nach gar keinem anderen Ausweg mehr gesucht wird. Also chronische Schmerzen sind komplex, chronische Schmerzen sind behandelbar, nicht immer zur vollsten Zufriedenheit, aber linderbar sind sie eigentlich fast immer. Und wenn es nicht besser wird, dann ist es vielleicht auch möglich, noch mal einen anderen Therapeuten aufzusuchen. Trotz der beklagenswerten Wartezeit muss man sich nicht unbedingt damit zufrieden geben, dass sich nichts verbessert. Bei keiner der Therapien. Wenn sich gar nichts verbessert, ist es möglicherweise nicht der Körper, sondern der Therapeut.
Und jetzt muss ich Schluss machen, Magnus. Ich muss mich dringend bewegen.
Zu Recht.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.